Wäre es nicht schön, wenn wir aufwachen könnten, am Morgen, wenn der Tag noch jung ist und nachdem wir den Tag zusammen verbracht haben, uns durch die Nacht hindurch gegenseitig halten können?
Was hat Goethe?
Beach Boys.
Ah.
Und damit herzlich willkommen zu Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
Beziehungsweise zum großen Staffelfinale. Staffel 3 ist in den nächsten, was schätzt du, 40, 45, 50, 60 Minuten?
40, sag mal 40.
40, okay, nächsten 50 Minuten abgedreht.
Ja, du hast doch einen Wunsch gehabt für diese Folge.
Ja, ich habe festgestellt, dass...
ein Jubiläumsalbum oder...
Genau, also Pet Sounds wird 60, ne? 60 oder 50? Ne, 60.
60.
Oder ist 60 geworden? Ich weiß nicht, wann es genau rauskam. Das ist dein Ding.
Pet Sounds von den Beach Boys. Im Mai 66 erschienen.
Und
da wolltest du irgendwas von wissen, ne? Oder? Wie war das?
Ja, ich habe gedacht, da können wir über die Beach Boys oder über Pet Sounds oder was auch immer reden. Weil wir haben ja schon so, also du hast ja schon so oft irgendwie dann gesagt, ah, Pet Sounds oder irgendwie kam er doch irgendwie auf Brian Wilson und Pet Sounds und sowas bei einigen Folgen. Und wir haben ja auch schon mal über die Bootlegs geredet, weil wir so oft das Thema hatten oder so oft irgendwie das erwähnt haben und sowas. Und dann habe ich gedacht, dann können wir ja auch über Pet Sounds reden, wenn sich das schon ergibt, wenn es schon einen weiteren Grund gibt, darüber zu sprechen.
Ja, Pet Sounds war ja, ist ja immer noch im Gespräch, das Album, das galt damals als bahnbrechendes Album. Mhm. Und da können wir mal ein bisschen hinterfragen.
Ob es so bahnbrechend war.
Ja, genau. Oder sag mal so, warum das so bahnbrechend war. Denn es war ja bahnbrechend.
War bahnbrechend.
Es war ja für spätere Bands und so und Alben praktisch, wie soll man sagen, so ein Vorbild. Mhm. Man kann ja kurz erzählen, dass die Beach Boys, wenn sie bekannt geworden durch ihren Surf-Sound, die hatten Surfmusik gemacht am Anfang. 61, 62, 63.
Also hieß auch wirklich so, das Genre in Anführungszeichen oder Untergenre hieß Surfmusik,
ja,
oder?
Das ist auch wieder so ein bisschen, kann man jetzt auch nicht so verallgemeinern. Surfmusik war eigentlich instrumental. Da war so eine Gitarre, die hat schnell gespielt. So schnell,
dieses berühmte da, 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 da,
oder dieses berühmte Misa Luda dann, so schnelle Tremolos, ne? Ja. Tremolieren auf der Gitarre. Und die haben dann halt dann auch, und dann natürlich auch wieder 3-4 Akkorde und so weiter. Und die haben dann praktisch dann diese Art Musik mit Texten ausgefüllt. Die handeln auch, die erste Single hieß ja nur Surfen von denen. Dann gab es einen Song Surfen Safari, Surfer Girl.
Surfen the USA, oder heißt
Surfen
das so?
USA, ja genau, okay. Da war ja praktisch so ähnlich wie von Chuck Berry Sweet Little 16. Mhm. Und da musste er natürlich dann Jahre später ist er dann auch wieder, dann noch Chuck Berry drunter als Komponist. Muss kurz dazu sagen, Brian Wilson hat die Songs immer geschrieben. Mhm. Und Mike Love hat dann, und sein Cousin und der Leadsänger hat die Texte geschrieben.
Okay.
Zu den Liedern.
Dann,
das ist nämlich auch noch wichtig für das Album, dann, für Pet Sounds, um das zu wissen.
Also dann eine ganz kurze, schnelle Einordnung. Also Chuck Berry stand dann nachher Jahre später drunter, weil halt gesagt wurde, ja, die haben ja von Chuck Berry geklaut.
Ja.
War natürlich, stimmt das? Seine Einschätzung da?
Ja, aber Rock'n'Roll haben nochmal die 3 Akkorde und,
okay, ja.
Und ist natürlich ein bisschen ähnlich, aber es gibt schlimmere Sachen, sagen wir so.
Ja, okay.
Aber Chuck Berry, der war ja auch nicht dumm gewesen, ne? Hat nee. Natürlich. Ist auch in Ordnung so, hat der Brian Wilson auch zugegeben, ist alles in Ordnung.
Ja, weil wir ja schon mal über das Thema geredet haben, mit Kopieren, Klauen und keine Ahnung was, ne?
Genau.
Und da, wo wir ja auch so eine eigene Einschätzung gemacht hatten und versucht hatten, ja verschiedene Prozesse dann mal irgendwie kurz, ganz schnell zu beleuchten und sowas und über verschiedene Sachen gesprochen haben, wo am Ende eigentlich rauskommt, ja gut, wir reden hier über Akkordfolgen und es gibt halt nur begrenzt. Es gibt 12 Töne, 12 verschiedene Töne quasi.
Was wirklich bei dem Song jetzt gleich ist, also ist die Tonfolge, Jacques Brel singt bei dem Lied Sweet Little 16, She's Sweet Little 16. Und die singen Surfing USA. Das ist ziemlich ähnlich, ne? Aber ist egal, Schwamm drüber. Und dann,
SpongeBob. Entschuldigung.
Ja. Und dann sind die von dem Surfen, sind die dann auf die Straße gegangen, praktisch mit Autoliedern.
Okay.
Dann war dann Little the Scoop, dann gab es einen Song, der hieß Our Car Club. Little Honda war Little Honda, weiß ich jetzt, hat jetzt das Auto gemeint oder das Motorrad. War dann diese Musik bis 64. Und dann Ende 63 kamen auf einmal die Beatles.
Nach Amerika.
Also Anfang 64 hatten die einen Riesenhit gehabt, I Wanna Hold Your Hand.
Mhm.
Und dann, man muss halt dazu sagen, Beach Boys waren damals in Amerika die Top-1-Gruppe gewesen.
Mhm.
Ne? Jede Menge Hits, jede Menge LP schon. Und dann kamen die Jungs aus Liverpool und Brian Wilson.
Dann kamen die Strengen in ihren Anzügen und der Bob-Frisur quasi.
Ich weiß gar nicht, die Beach Boys hatten immer so gestreifte Hemden angehabt.
Ja, aber die waren ja eher die lockeren im Verhältnis.
Ja, die waren eigentlich wohl,
gestreifte Hemden, wahrscheinlich kurze Hosen an.
Ja, die galten
damit ja zur Musik passt,
ja,
und so.
Ja, die galten ja auch als sportlich und so weiter, ja, obwohl eigentlich nur der Schlagzeuger Dennis eigentlich ein Surfer war, in Anführungsstrichen. Der hatte, glaube ich, auch die Idee gehabt. Komm, Brian, sagte der, wir müssen was über Surfen. Ja.
Genau, kamen die aus Florida oder Kalifornien?
Kalifornien kommen die.
Kalifornien, okay.
In der Nähe von Los Angeles, Hollywood.
Ja. Das sind die einzigen beiden Bundesstaaten, die ich mit Surfen in Verbindung bringe. Florida und Kalifornien. Ne. Hawaii ist ja auch noch ein Bundesstaat, okay.
Von Hawaii haben die auch viele gesungen. Gibt sogar einen Song, der heißt Hawaii.
Ja, da möchte ich ja gerne mal hin, aber wegen Hawaii 5-0.
Also, ja, stimmt. Aber das
dauert noch ein bisschen.
Aber die alten Serien, die alten Filme, also die ersten Folgen fandst du auch nicht so prickelnd, ne?
Ich habe bis jetzt von der DVD-Box, die du mir mal geschenkt hast, nur die erste Folge angesehen.
Und da war schon...
Nee,
war schon,
ja, es hat anderes Pacing als die neue Serie. Es hat keine Action-Serie gewesen damals.
Also.
So, das war ja die neuere, die dann, also das Remake quasi, ist eine Action-Serie eigentlich.
Mhm.
Aber ja, kleine Empfehlung gehen raus. Aber, okay.
Ja,
also,
ja, gut,
kamen dann die Beatles.
Kamen die Beatles.
Und dann gesagt, okay, wir brauchen eine Krawatten.
Nee, dann sagte also Brian Wilson, wir müssen doch was tun. Jetzt müssen wir doch, der hat ja schon gemerkt, dass die auch sehr gute Musik machen. Ja. Auch, ne, und dann wir müssen was tun, um dagegen zu halten. Ne? Dann hat er dann nochmal einen Song gehabt, Fun, Fun, Fun.
Ah, okay. Mhm.
Ne? Das war auch dann, glaube ich, und dann I Get Around. Aber die Sachen, die wurden schon ein wenig, sagen wir jetzt nicht komplett, aber schon ein bisschen anspruchsvoller, in Anführungsstrichen.
Ja. Ging weiter weg von diesem Surf-Sound.
Ja, da wurde immer, ging immer weiter weg. Und dann sind wir jetzt im Jahre 65, da ging das schon ganz weit weg, obwohl der Song ja immer noch von Kalifornien handelt, das California Girls.
Mhm.
Das war ja schon ganz was anderes gewesen.
Ja, ja.
Und zwar hatten die da auch schon Orchester gehabt. Ne, und da muss immer anscheinend eben Brian Wilson gefallen haben, so weiter, dass das immer aufwendiger wird, weil er hatte ja ein großes Vorbild gehabt, der Brian Wilson. Der hatte das Vorbild Phil Spector. Phil Spector, der war eigentlich jetzt kein Sänger und sozusagen, hatte auch ein paar Platten aufgenommen, aber er war Produzent.
Ja.
Hatte.
Wieso sagt mir der Name was?
Ja, Phil Spector hatte dann später mit Beatles zusammen gesagt, Let It Be Album, in Anführungsstrichen. Manche sagen versaut, aber produziert.
Ja.
Und der hatte diesen berühmten Wall of Sound. 10 Gitarren, alles doppelt und dreifach.
Mhm.
Und das fand Brian Wilson immer gut.
Mhm.
Wie ist denn die Band von dem, war das nicht die Ronettes gewesen? So eine Girl Group?
Rubets.
Nee,
es waren Männer.
Ronettes, die hatten einen Riesenhit gehabt damals, Be My Baby. Ne? Und sowas wollte der immer machen, der Brian Wilson. Das fand der immer gut.
Uh-huh.
Am Anfang war eine andere Band, die hießen, glaube ich, The Kingsmen. Die waren vom Gesang her sein Vorbild. Viel Chorgesang.
Uh-huh.
Und mehrstimmig. Und dann ging es mit Phil Spector. Und der hatte dann, Beach Boys hatten auch einen Song rausgebracht, Don't Worry Baby. Da war schon so ähnlich wie der, die Sachen von den Ronettes.
Ja, achso, Phil Spector, der Name sagt mir was, weil er ganz viel mit John Lennon und Yoko Ono dann gemacht hatte später.
Da war er später in den 70ern.
Ja, ja, aber deshalb, dadurch hatten wir den schon mal, glaube ich, irgendwie mal besprochen gehabt oder so.
Ja. Das, okay. Der war auf jeden Fall ein ganz, ganz erfolgreicher Produzent gewesen.
Ja, hat den Hall-Effekt wohl mit erfunden.
Hall und, ja.
Oder so, also zumindest groß gemacht, so Mainstream-tauglich.
Wichtig war nur, da hat er diesen Wall of Sound, diesen, ja, alles, 10 Gitarren, 10 ja. Bläser und alles doppelt und dreifach. Und da muss man noch dazu sagen, Brian Wilson hat sich schon sehr schnell von Live-Auftritten verabschiedet. Mhm. Ich glaube, da war schon Ende 64, war da schon nicht mehr live dabei. Das war für ihn nichts.
Also heißt, sind die Beach Boys aufgetreten, aber ohne Brian Wilson?
Ohne Brian Wilson, ja. Ich glaube, da war schon 64. Dann ab und zu mal im Fernsehen vielleicht war wohl immer dabei, aber so richtig, wenn Tourneen waren, war er schon nicht mehr dabei ab 64.
Die hatten ja, also jetzt springen wir 30 Jahre nach vorne, fast. Die sind ja zweimal aufgetreten bei der Sitcom Full House.
Ja, da war er dabei.
Okay, da war er dabei, ja.
Also der hat immer mal Phasen gehabt, wo er nicht dabei war, dann war er wieder dabei.
Können wir gleich auch noch mal kurz reden, weil sind ja private Gründe oder und so. Dem ging es ja seelisch nicht so gut.
Ja,
der oder psychisch nicht so
ja,
gut.
Ja, irgendwie war er dann labil, kann man sagen, ne?
Ja.
Was sagt man dazu?
Gibt es ja einen Film zu Love and Mercy, wo er von John Cusack gespielt wird.
Aber davon war von diesem
und Paul Dano, den Jungen.
Von dieser, Anführungsstrichen, dann Sache war ja 1966 noch weit entfernt. Da war noch, wenn man sich vorstellt.
Der Film spielt ja auf zwei Ebenen, einmal 66 und dann einmal mehrere Jahre später.
Also irgendwie so 67 rum, da muss was passiert sein.
Ja.
Aber die Live-Auftritte so hatte auch damit zu tun, dass er auch auf ein Ohr taub war.
Ah.
Ne, und wahrscheinlich auch, dann ist dann alles, und früher war das halt so, damals, das Gekreische von den Zuschauern, da waren praktisch die Beatles der Amerikaner.
Ja.
Wenn man das alte Live-Aufnahmen anhört, da waren genauso ein Gekreische. Ne,
das heißt, die konnten sich auf der Bühne auch nicht hören, die wussten auch nicht, was sie da gerade machen.
Kann sein, ja.
War aber auch egal.
Wird wohl so sein.
War ja auch egal, weil alle anderen haben es ja auch nicht gehört.
Genau. Naja, also, und der war wahrscheinlich auch nicht zufrieden. Ja, weil der war ja auch Perfektionist und wenn dann ja, live, ja. Und gerade mit ihrem Chorgesang und dann hört man nichts, dann geht's auch in die Hose und alles, dann war für ihn nichts. Dann gab es dann mehrere Ersatzmänner. Erst war der Glenn Campbell, berühmter Studiomusiker, der später auch einige Hits gehabt hat und glaubt, der war auch Schauspieler.
Mhm.
Und als festes Mitglied kam dann 65 um den Dreh rum ein gewisser Bruce Johnston dazu. Der war aber auch schon, den kannten sie aber auch schon Jahre vorher durch die Surfmusik. Der war auch kein Unbekannter in der Musikszene in Amerika.
Mhm.
Ja, jetzt sind wir im Jahr 65. Also wie California Girls, da lief er ganz gut. Und da kann ich mir vorstellen, dachte er, jetzt können wir da mit dieser Art von Musik machen wir jetzt weiter.
Mhm.
Dann in der Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr, auf jeden Fall irgendwie in der Zeit Ende 65, Anfang 66 waren die auf Tournee in Japan. Also ohne Brian Wilson. Und dann ist es ein bisschen blöd. Hat er anscheinend ein bisschen ausgenutzt die Zeit, dass sie nicht da waren. Und hat dann schon angefangen mit dieser LP Pet Sounds. Ist natürlich auch ein bisschen lustig oder verrückt. Er spielt alles schon ein mit Studiomusikern. Das Feinste vom Feinsten damals, muss man dazu sagen.
Also hat er sich die Besten der Besten der Besten geholt, ja.
Kann auch sein, dass sie auch mit ihm spielen. Der war ja von diesen Capitol Studios da. Oder Capitol. Er hat es auch wahrscheinlich auch einfach gehabt. War ja schon bekannt alles. Mhm. Ne, alle war wahrscheinlich nicht so schwer dran zu kommen. Und aber das Entscheidende war gewesen, wie ich schon mal sagte, der Mike Love macht ja die Texte eigentlich immer. Aber diesmal wollte er mit jemand anders zusammenarbeiten.
Mhm.
Und zwar einen gewissen Tony Asher. Der war damals auch bekannt gewesen, war auch in dem Kreis, Dunstkreis, sagen wir mal so, von denen gewesen. Der war bekannt geworden durch Werbeslogan.
Was hat er denn für einen Werbeslogan zum Beispiel gemacht? Hast du einen?
Nee, da habe ich keinen. Dann kannst du ja mal nachgucken, da wird
Das.
Ja, irgendwie so, auf jeden Fall, den fand er ganz gut, wahrscheinlich auch vom Typ her ganz gut. Und dann sagt er, ich habe eine Idee, ich mache die Musik und du machst Texte.
Ja.
Und zwar so ganz grob, die hatten so ein ganz grobes Thema gehabt, Teenager-Liebe, und so weiter. Also fast so ein halbes Konzept, kann man sagen. Mhm. Ja, und haben die dann zusammengesessen. Ich glaube, die waren oft bei ihm zu Hause, haben dann komponiert, getextet und so weiter. Und die anderen Jungs, die waren in Japan.
Genau, also Tony Escher hat unter anderem für diese Partridge Family, wie ist das im Deutschen nochmal?
Die sind auch Partridge.
Hat er so kleine Jingles und sowas drin gemacht. Genau, die Partridge-Familie hieß es im Deutschen. Oh, wow. Und, gut, den kenne ich jetzt im Deutschen wahrscheinlich nicht. Für Mattel. You can tell it's Mattel, it's swell.
Also, ja.
Also, er hat so Jingles, genau, Werbetexte, also Werbeslogans und Jingles und so geschrieben. Der Tony Escher.
Aber wenn man jetzt an die, aber hat er wohl was auf dem Kasten gehabt, wenn man die Texte dann so anhört? Es war schon nicht mal diese, sollte wohl um Liebe gehen, aber jetzt nicht so mit Händchen halten und so weiter, sondern ein bisschen tiefer gehen, ne?
Ja.
Und das kann man in den Texten ja auch dann hören oder ablesen. Mhm. Dein Intro war ja auch eine Übersetzung von einem Song von Beach Boys, ne?
Genau, von Wouldn't It Be Nice, die zweite Strophe war das.
Ja.
Auf Deutsch.
Und dann geht es natürlich auch weiter, dann gibt es auch andere Songs dann, die dann, also es war jetzt nicht mehr der typische Liebes-
Genau,
Teenager-Liebes. Genau,
du hast vorhin mit erhobenen Finger vor mir gestanden und hast gesagt, du musst einmal durch das Album skippen, damit du weißt, worüber wir reden. Ja, okay. Und dann, es ist viel Langsames drin.
Also
eigentlich nur Langsames drin, wenn du mich fragst. Wouldn't It Be Nice ist der schnellste Song.
Aber auch nur die ersten beiden Strophen. Dann geht's ja auch.
Ja, dann geht's auch. Ja.
Tempo runter, aber was heißt schnell und so? Es geht, man kann sagen, getragene Nummern.
Ja, also ist halt. Also es ist halt nicht so.
Also sagen wir so.
Es hat sich in den Jahren was getan, was sie gemacht.
Sehr wenig mit Fingerschnippen und so weiter.
Also es ist eigentlich kein genau das oder es ist
kein Tanzalbum.
Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass aber da kommst du vielleicht nachher noch zu. Aber das Ding dann live zu Promo-Zwecken dann auf die Bühne zu bringen, ist wahrscheinlich dann schwer gewesen.
Naja, aber vor allem ist halt ja wichtig zu wissen, Beach Boys galten ja als fröhliche Musik.
Ja, ja.
Hat natürlich auch schon auf ihren LPs und Rückseiten von den Singles auch schon getragene Nummern gehabt, ne? Mhm. Aber im Prinzip galt das als locker flockig, kann man sofort mittanzen, mitsingen. Und das war bei dieser Platte gar nicht der Fall.
Nee.
Wo bin ich jetzt stehen geblieben mit dem Tony Escher oder was?
Tony Escher produzieren.
So, ach so, wie gesagt, die Jungs, die waren jetzt
in Japan
und dann konnte er so richtig da machen, was er wollte praktisch.
Ja.
Also wie gesagt, der Studiomusiker war schon ungewöhnlich gegenüber Beatbands. Man muss immer das Verhältnis haben, die Beatbands, ich sag dir mal Beatbands wie Rolling Stones, Kings, Beatles und alle Beatbands haben ja eigentlich selber gespielt.
Ja.
Und hatten wohl ab und zu mal einen Session-Musiker dabei gehabt, der Keyboard spielte oder eine Flöte oder was.
Ja.
Aber hier war wirklich, bis auf Carl Wilson, der Gitarrist, glaube ich, wenn man so mal durchschaut, keiner dabei, der ein Instrument gespielt hat.
Also generell
hatte.
Bei den Beach Boys?
Ja. Also bei dieser Platte.
Ach, bei dieser Platte jetzt, okay.
Ne, hat, glaube ich, nur Carl Wilson mal ab und zu mal Rhythmusgitarre gespielt.
Also da sind sie jetzt nicht hingegangen und hatten jetzt im Nachhinein gesagt, okay, also dass er quasi eine Demo war, die er mit den Studiomusikern aufgenommen hatte, sondern es war tatsächlich nachher das, was er da aufgenommen hatte, ist dann auf der Platte gelandet.
Genau, ja.
Okay, da bin ich nachher gespannt, was jetzt passiert ist, als sie aus Japan zurückkamen.
Ob das jetzt so gewollt war, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall ist das so belassen worden.
Ja.
Hatten die vorher auch schon gehabt, ab und zu mal, aber so drastisch, in Anführungsstrichen, nicht. Und das ist der erste Punkt, was schon ungewöhnlich war. Der zweite Punkt ist, die Aufnahmedauer. Ich glaube, da fing ja schon im Dezember 65 an, um den Dreh rum. Und ist bis April, also fast ein halbes Jahr.
Mhm.
Das war eigentlich auch ungewöhnlich. Man hatte damals
also für die damalige Zeit.
Muss man dazu sagen. Also nach ein, zwei Wochen waren LP eigentlich im Kasten.
Ja.
Also dann sagen wir mal so, kann sie wohl über 6 Wochen hingezogen haben, aber weil man dann wieder eine Tournee machen musste und so weiter.
Ja,
aber,
ja.
Sagen wir mal, 10 Tage hat man dran gearbeitet.
Ja. Oder
höchstens vielleicht 20 Tage, aber ein halbes Jahr ist ja schon was.
Ja,
ne?
Quasi einen Tag pro Song und dann, oder jeder Song einen Tag.
Ja, kann man sagen, ja. Ne? Und dann war natürlich auch jetzt für so eine, in Anführungsstrichen, so eine kleine Beat-Kombo, wie man immer so schön sagte früher, oder Tanzschaffe oder Tanzkapelle, die vielen Instrumente.
Mhm.
Und vor allem Instrumente aus anderen Sachen da.
Ja, wie sagt man es jetzt? Genre, also aus anderen Genre, ja.
Genre, genau. Da war zum Beispiel eine Klarinette dabei, Saxophon, viele Flöten. Dann habe ich dir gerade erzählt, eine Bassmundharmonika. Ne?
Ja, da kann man die Metallstäbe kann man flattern hören. Bei dem Ding.
Und auch Keyboards war jetzt nicht nur ein Klavier, sondern dann, das Klavier wurde ein bisschen verfremdet.
Damit es klingt wie eine Gitarre, ja.
Ja, so ungefähr. Und dann, ne, muss man immer, da war damals, also er schon, ne, das kannte man später auch von anderen Bands auch.
Ja.
Aber 66 noch nicht so.
Ja.
Und dann, was auch interessant war, Percussion-Sachen, viele verrückte Sachen. Also alles genommen, Löffel, Gabeln,
Schere,
Holz,
Licht.
Ja, Holz, also Hölzerkiss, alles.
Ja.
Denkt man auch,
ja,
was, aber in, wenn man das dann alles dann so hört,
mhm.
hat alles seinen Sinn. Und eins ist echt interessant, ich meine, dass das eine Fahrradklingel ist, am Ende von einem Lied mit Fahrradklingel, immer im Takt so.
Mhm.
Kommt zwei, drei Takte, Klingling, zwei, drei Takte, Klingling,
mhm.
auch schon gut. Also ein Jahr, man kann sagen, ein, zwei Jahre vor Pink Floyd.
Oder vor Bob Dylan, meinst du?
Auch? Hat er auch eine Fahrradklingel
gehabt? War doch bei einem Ding da, war das nicht eine Fahrrad oder war das eine Hupe? Irgendwas bei irgendeinem, seiner Alben hatte doch auch da irgendwie drin. Kam auch in dem Film vor. Es gab acht, die...
Ja genau, Hupen sind auch noch dabei bei diesem Album.
Ja, hatte Bob
Autohupe
bei,
und so.
Bei irgendeinem Lied hatte Bob Dylan noch irgendwo, wurde dann in dem Film so dargestellt.
Ja, das stimmt.
Dann auf dem Markt irgendwie geholt hat.
Ja,
dann,
aber das war mehr als Gag immer so gedacht, ne?
Ja.
Aber hier wurde das richtig in die Musik
okay.
Integriert.
Okay, ja.
Dass das passt.
Ja. So, jetzt muss man aber dazu sagen, jetzt hat er ganz viele Sachen von der Straße mitgeholt in das Album. Ne? Hier, wie du schon sagst, Klanghölzer oder Stöcke, Hupen, Fahrradklingeln und keine Ahnung was. Das Ding heißt Pet Sounds. Und zumindest beim Durchseppen von den Liedern, wo ich jedes Lied irgendwie eine Minute gehört habe, kam kein einziges Tier drin vor.
Das Tier kommt.
Ich habe aber im Kopf, dass es dann, wie gesagt, in diesem Film Love Mercy so eine Szene gab, wo dann irgendwelche Hunde reingekommen sind ins Studio.
Die Hunde, die kommen ganz am Ende vom letzten Lied. Das wird ausgeblendet. Dann hört man so einen Zug pfeifen.
Mhm. Mhm.
Er rattert an einem vorbei. Und dann hört man Hundegebell.
Also, das war's.
Das war's dann. Aber Pet Sounds hat auch noch einen anderen Hintergrund. Das nennt sich auch. Lieblingsmusik und so weiter. Oder Lieblingsgeräusche.
Also, uh-huh. Ja, zu Pet Someone ist ja irgendwie sowas wie, so, wenn ich die jetzt aufs Köpfchen streiche und sowas.
Aber anscheinend hat keiner so direkt ihnen nachgefragt, warum das Album so heißt, weil es gibt dann noch eine andere Version, die sagen, Pet Sound ist PS, Abkürzung.
Playboy Servus.
Nee, Playboy Servus. Oder einfach Phil Spector. Als Tribut an Phil Spector.
Okay.
Ne? Aber das eine wird wohl zusammenhängen mit seinen Hunden. Glaub wohl. Ist aber jetzt auch nicht so ausschlaggebend. Weil das ist halt das Verrückte an dem Ganzen. Er mag ja Hunde, aber das Cover selber, da füttern die ja Ziegen, ne?
Stimmt, ja, okay.
Also das Cover ist irgendwie, ich sag mal jetzt, Was, die wussten selber nicht, was sie dabei gedacht haben.
Ja, zeig nochmal.
Da fragen sich.
Ja, das sieht man in deren Gesichtern. Was machen wir hier eigentlich?
Das war vielleicht eine Fotosession, ich weiß nicht. Ist egal. Und die Rückseite von der Platte, also von dem Cover, da sind viele Bilder von dieser Japan-Tournee.
Mhm.
Die waren in Japan auch riesen, also waren auch Superstars da.
Ja, gab ja eine Zeit lang irgendwie diesen, was ist das, ja, kein Gag oder sowas, aber ich kann mich, also um wieder auf zu Full House zurückzukommen und so, war ja eine Sitcom und da ist ja dann der, einer von diesen, den Onkels hieß Jesse, jetzt fällt mir leider der Name vom Schauspieler nicht mehr ein, der hat aber auch eine Zeit lang ein bisschen was mit den Beach Boys dann auch gemacht und so live und auf jeden Fall, der war ja auch Musiker und dann gab es halt den Gag, dass er, ein Album rausgebracht hat, ist nirgendwo was geworden, auf einmal in ein paar Monaten wieder angerufen von seinem Manager und heißt so, ja, hier, du gehst jetzt auf Tour. Ich so, ja, wieso, Album ist auch gefloppt, ja, nicht in Japan. So, dann habe ich ja festgestellt, dass es immer einen Gag gab, dass dann wenn du nirgendwo erfolgreich bist, dann bist du wenigstens in Japan erfolgreich, so nach dem Motto.
Ja, das stimmt. Weil wir gerade von Erfolg reden. In Amerika war das Album nicht so erfolgreich. Das
wollte ich mich sowieso noch gefragt haben. Okay.
Warum auch immer. Auf jeden Fall waren die aber in England, die Beach Boys, 66 auch. Ich glaube, die waren sogar eine Zeit lang beliebter als die Beatles gewesen, 66.
Mhm. Genau, ordne das mal in die Beatles-Zeitraum ein. 66 Beatles ist dann gewesen. So albummäßig.
Beatles war das Album Revolver.
Ah, ja, okay.
War aber ein paar Monate später. Also.
Ja, aber so damit ungefähr den Zeitraum hat, so was da, ja.
Ne? Es war sowieso das Jahr 66 war ja sowieso sehr.
Voll, ne? Wahrscheinlich.
Wie bitte?
Voll mit Musik.
Oder? Ja, und vor allem war eine Wendung gewesen.
Mhm.
War eine richtige Wendung gewesen, wenn man dann anhört. Revolver war schon nicht mehr diese Beatmusik. Dann kam The Who, hat ein Album rausgebracht, A Quick One hieß das. Da war schon eine kleine Mini-Oper drauf.
Mhm.
Der Titelsong ging, glaube ich, so 9 oder 10 Minuten. Und dann die Kings hatten ein Album rausgebracht, Face to Face. Da war der Riesenhit Sunny Afternoon drauf.
Also es ging schon weg von dieser typischen Beat-Rock'n'Roll-Musik rüber zu, in Anführungszeichen, anspruchsvolleren Songs, die mehr Aufwand waren in der Produktion.
Ja, die leichten Sachen gab es immer noch von anderen Bands und so weiter, ne? Aber diese führenden Bands, die haben da sich schon umgeschaut, was anderes. Auch die Rolling Stones hatten dann ein Album rausgebracht, Aftermath, war das erste Album, wo die nur eigene Sachen drauf gemacht haben, Eigenkompositionen gewesen sind.
Mhm.
Auch schon mit einem ganz verrücktes Ding, ein 11-Minuten-Lied. Das war sehr experimentell. Da fing wie so ein kleiner Blues an und dann wurde immer verrückter.
Mhm.
Und so weiter. Also es war schon ein Umbruch in der Musik, kann man sagen.
Mhm.
Ja, gut. Also jetzt, er nimmt also alles auf.
Ich wollte gerade gucken, was sonst noch 1966 war. Da habe ich nur. Er zeigt mir.
War nicht, auch nicht Frank Zappa, sein erstes Album Freak Out, 66? Ich glaube auch.
Ich weiß nicht, was ich halt bloß gefunden habe, war halt Merci Cherie von Udo Jürgens, Drafi Deutscher mit Marmorstein und Eisenbrich.
Ja, wait, das gab's ja immer noch.
Und Roy Black mit Guns in Weiß.
Ja, da muss man auch.
In Deutschland war man noch nicht so weit, sich vom Schlager zu lösen.
Nee, war aber in England auch nicht so. Wenn man dann anguckt, wer da alles noch drin war. Auf jeden Fall, weil ich noch ganz kurz sagen wollte, das war jetzt, Brian Wilson wollte halt ein bisschen viel, diesen Phil Spector-Sound haben oder ich wollte sogar übertreffen mit noch schöneren Sachen und noch verfeinern. Und dann hatte er das Album von Beatles gehört, Rubber Soul.
Mhm.
Und Rubber Soul ist ja auch schon wie ein schon wie eine Wendung mit den Beatles da. War auch schon nicht mal diese Beatmusik, sondern die ging auch schon tiefer und auch vom Aufnahmen her. War jetzt nicht nur so, muss ich mal vorstellen, Langspielplatten waren eigentlich nur dafür da, 4, 5 Single-Hits waren drauf.
Ja.
Und der Rest waren halt Füller.
Ja.
Wie es immer so schön heißt. Und vor allem in Amerika war das so.
Mhm.
Der Brian Wilson hört dann die LP von Beatles Rubber Soul, die praktisch aus einem Guss ist. Alles aufgebaut. Erst kommt so und dann passt, also irgendwie alles so passend. Nicht einfach zusammengeschustert, sondern richtig Gedanken macht, wie auch die Reihenfolge der Lieder ist.
Mhm.
Textmäßig auch schon nicht mehr. Liebe, Freude, Eierkuchen, wenn man dann die Texte anhört von Nowhere Man, wo es da irgendwas und dann Norwegian Wood und so weiter. Oder Drive My Car, wo so ein bisschen ironisch da gemeint ist alles.
Ja.
Das war also, da dachte ich, jetzt muss ich da mal ein bisschen dagegenhalten wieder. Ne? Weil immer Beach Boys, also Brian Wilson, Lennon McCartney waren immer so ein kleiner Wettkampf gewesen. Wer ist jetzt besser? Vereinfacht dargestellt.
Ja. Haben die sich mal getroffen?
Ja, die haben sich oft getroffen. Paul McCartney war oft in Amerika. Es gibt da dieses berühmte Song Vegetables von Beach Boys von 67, wo angeblich Paul McCartney eine Karotte
stimmt, da war aber was, ja.
Eine Karotte knabbert.
Ja.
Man weiß aber jetzt nicht, ob es dieses, man hört das Knabbern wohl.
Aber ob es jetzt das von Paul McCartney
kann auch jemand anders gewesen sein. Ne? Und hier,
aber ich stelle mir gerade vor, wie halt eine Karotte am Knabbern ist und dann so, und Danke Boy. Ja, ich war beim Beach Boys Album drauf.
Ja, so ungefähr war es auch.
So wie jetzt mit den Stones und so weiter, dann die Geschichten gerade rumgehen. Mit dem neuesten Stones Album.
Allein schon die Idee, ein Lied Vegetables zu nennen, also Gemüse, und dann noch, knabbern.
Ja, aber deshalb erwartet, dass bei Pet Sounds mehr Tiere vorkommen.
Nee, die Tiere, die kommen wirklich nur erst am Ende.
Ja.
Obwohl die auch was Neues war mit Jobgeräusche auf Platte zu bringen. Wie gesagt, die Sachen sind alles jetzt, man muss immer den Hintergrund haben, eine einfache Beat-Kombo, einfach eine Tanzkapelle.
Ja, ja.
Ne? Und die hatten ja dann, weil du sagst gerade mit Treffen, die waren auch im Mai, Juni rum, waren die ja auch in England gewesen. Jetzt nicht die Beach Boys, sondern drei davon, und haben auch den Beatles dann dieses Album mitgebracht. Da muss dann im April gewesen sein, waren die, glaube ich, da. Oder auf jeden Fall, bevor es rauskam. Und haben das schon Probe gehört, Anführungsstrichen. Und da waren Paul McCartney und John Lennon, die waren schon so begeistert davon. Ne? Hast du auch wohl gemerkt, die Sachen zumindest 3-4 Mal hören.
Ja, ja.
Um überhaupt
ja.
dahinter zu kommen, was Sache ist.
Ja, ja. Ja, also das, was ich jetzt gemacht habe, das war ja eher nur so, damit ich ungefähr einen Überblick habe, was auf der Platte ist.
Als ich die LP damals gehört habe, war ja auch viel Jahre später. Ich kannte ja wohl Sloop Zombie, kennt man ja den Song. Und gut, On the Nose kannte ich auch von so einem Best-of von denen. Aber die anderen Sachen kannte ich alle gar nicht. Und dann, er fing ja sehr gut an. Ne? Wouldn't it be nice, fängt er sehr flott an und alles. Und dann wurde es immer langsamer. Dann kommt ja der Song You Still Believe Me. Ganz getragene Nummer. Und am Ende dann diese Fahrradklingel. Da dachte er, was ist das denn? Und Hupen noch dabei. Und was weiß ich alles. Okay, nach dem Schnellen kommt meistens dann ein Langsames.
Ja.
Dann kommt wohl etwas Schnelleres. Aber irgendwie auch noch nicht so wo man sagen kann, jetzt geht's los. Ne? Und dann geht's ganz weit runter mit dem Song Don't Talk. Put Your Head on My Shoulder. Das ist eine ganz getragene Nummer, ganz langsam. Und erst dann der Song I'm Waiting for the Day, wo man ein bisschen mitschnippen kann. Und dann zieht es einen, also mich hat es dann wieder runtergezogen, bei dem Song Let's Go Away for a While, ist ein Instrumentallied. Klingt ein bisschen mehr wie Filmmusik. Also man weiß nicht, wohin damit, sind ein paar schöne Melodien drin, aber auch so ganz komische Instrumente, beziehungsweise so Percussion, ist auch gewohnheitsbedürftig. Ja, dann kommt Sloop Zombie. Da ist man natürlich dann wieder happy. Dieses Seemannslied. Da war ja auch ein Hit gewesen zu der Zeit. Aber dem wurde auch, was man dann nachher so erfahren hatte, von der Plattenfirma gedrängt, den Song drauf zu klatschen.
Also.
Als Kaufanreiz.
Ja.
Ne? Ja, und dann dreht man die Seite um. Dann kommt natürlich God Only Knows, ist natürlich nichts Schnelles, aber eins der schönsten Lieder, die zumindest von den Beach Boys, die sie hier gemacht haben, war ja auch Paul McCartney und John Lennon haben auch gesagt, das ist der Traum eigentlich. Und dann hat dann Paul McCartney dann, will natürlich auch wieder ein Traumlied machen, hat sich dann von diesem Lied auf sein Ballade Here, There and Everywhere, den Song, der auf Revolver kam.
Ja.
Also es heißt ja immer, Pet Sounds hat Sgt. Pepper beeinflusst, ne, also die Steigerung nach Pepper, also nach Rubber Soul, Pet Sounds. Nach Pet Sounds, Sgt. Pepper. Aber dazwischen ist dann auch Revolver. Da wird immer irgendwie vergessen, dass da auch schon Anleihen von Pet Sounds drauf sind.
Ja.
Ne, auch, kann ich mir auch vorstellen, wenn man jetzt mal, muss immer mal nachschauen, Yellow Submarine, wann das aufgenommen worden ist, da sind auch diese komischen viele Geräusche drin. Wird ja so ein U-Boot nachgemacht und alles. War wahrscheinlich auch schon irgendwie. Man müsste mal nachschauen, wann das aufgenommen worden ist. Ich schätze mal, das wurde auch nach dem Pet Sounds Album aufgenommen, Yellow Submarine. Ne? Ja, du wolltest ja dahin, wie gesagt, hat er jetzt alles aufgenommen. Und dann kommen die Jungs von der Tournee wieder.
Ja.
Die waren natürlich nicht so begeistert. Als er dann sagte, ja, alles fertig, nur noch drauf singen. Und am schlimmsten, Anführungsstrichen, hat es natürlich Mike Love erwischt. wie so alles fertig. Wer hat denn die Texte geschrieben? Mhm. Ja, ein anderer.
Toni Escher, was, der Typ mit der Mattel-Werbung?
Ja, so ungefähr. Das kann auch nicht wahr sein. Aber der war richtig, was man immer so hört, der war sowieso immer gegen die ganzen, überhaupt gegen die Sachen. Der war immer Surf-Sound, Autosound, prima, verkauft sich gut, ist einfach zu singen und alles, ist alles einfach. Und dann kommt er, der war schon immer dagegen. Mhm. In die ganzen komplizierten Sachen, in Anführungsstrichen.
Ja, ja.
Und dann ist, und jetzt wird immer noch, und jetzt wird ihm auch noch die Texte genommen, Texte schreiben genommen. Also der war gar nicht begeistert. Obwohl jetzt, wenn man jetzt fragt, oder Jahre später, war es natürlich das Beste gewesen, ne? Aber ich kann mir auch schon vorstellen.
Das ja, war ja auch seine Idee, dass er dann Brian Wilson in der Zeit, wo sie in Japan sind, sich dann in Ruhe hinsetzt und dann
Songs. Genau, kann auch sein, war seine Idee. Nee. Das stellt er auf jeden Fall alles dar. Der hat ja dann alles dann revidiert und so weiter. Ist natürlich auch ein Schock, ne?
Ja, natürlich.
Du kommst, jetzt geht's los, ja, alles schon fertig,
ich hab dir doch ein Telegramm geschickt. Okay.
Und vor allem, was heißt nur noch drauf singen, wenn man sich die Chor, ja. du kennst dich ja mit Chormusik aus, ne? Wenn man sich dann alles da so richtig herausfiltern würde, was also, da drin steckt.
Ich kenne die Diskografie von den Beach Boys nicht wirklich. Die Songs, die du am Anfang aufgezählt hast, als du die Namen gesagt hast, hatte ich dann eine Melodie im Kopf gehabt, so ist es nicht. Und die sind halt schon von ihren Chor- oder von ihrem mehrstimmigen Gesängen, muss man auch sagen, besser als die Beatles, weil die Beatles waren darin jetzt nicht so gut.
Nee, war ja auch gar nicht.
War ja auch nicht deren Intention dahinter, ne? Wir hatten ja schon mal drüber geredet, so die besten Beatles-Cover-Versionen sind von den Bee Gees, weil nämlich da dieser Harmoniegesang besser klingt.
Alles klar, ja.
So. Das. Wie gesagt, von dem, was du am Anfang gesagt hast und dem, zum Beispiel, nehme ich mal God Only Knows.
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Also, ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach so, ja komm, jetzt macht mal. So, vielleicht hat Brian Wilson hat gedacht, jetzt komm, jetzt mach mal, und das hat aber nicht so funktioniert wahrscheinlich.
Nee, bestimmt nicht.
Ihr habt ein Mikrofon, das sind die Töne.
Bestimmt nicht, weil man ja auch, mittlerweile gibt es ja auch, die habe ich damals auch gekauft, komischerweise 97 und nicht 96, 30 Jahre später gab es eine schöne Box, Pet Sound Sessions. Mhm. Die haben mir dann Weihnachten schenken lassen, aber 97, dann habe ich immer gedacht, 97 ist ja schon wieder kein Jubiläum mehr, also ist schon 31. Aber muss irgendwie, habe ich dann später mal irgendwo nachgelesen, hat sich irgendwie was verschoben. So, war wahrscheinlich für 96 gedacht, steht auch 96 drauf und dahinter steht dann 97. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie da nicht zugekommen oder vielleicht in Amerika 96 rausgekommen und in Europa erst 97. Ist egal, auf jeden Fall.
Zu der Zeit, ich kann mich noch an eine Phase erinnern, wo in von US-KünstlerInnen dann ein Album rausgekommen ist und es hat dann 3-4 Monate gedauert, bis es in Deutschland zu hören war.
Kann also natürlich auch sein.
Ja. Das kann, an diese Zeit erinnere ich mich noch.
Ja.
das war damals so.
Ja, ja.
60 Euro Cent eine Eiskugel, Papa, das kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja. Ich kann mich noch an 10 Pfennig erinnern, also 5 Cent.
Ja, aber das ist... Also da war, egal.
Aber man muss immer dazu sagen, damals...
Papa erzählt schon wieder aus dem...
War der Stundenlohn weniger. Es heißt ja immer, damals war Benzin nur 50 Pfennig. Stimmt. Der Benzinpreis, der war halb so teuer.
Ja, aber war ein größerer Anteil am Lohn.
Nee. Das auch, aber was ausschlaggebend war, das Auto fraß aber 5-mal so viel.
Ja, plus...
Also da gab es ja kein Auto unter 10 Liter oder 15 Liter.
Ja, ja.
Also war man im Endeffekt wieder das Gleiche.
Ja.
Diese Pet Sound Sessions ist sehr interessant. Da haben die nämlich auch jetzt nicht nur Outtakes in Anführungsstrichen,
sondern auch die Diskussion, die sie geführt hatten.
Sind auch teilweise drauf. Da geht manchmal auch wirklich rund. Aber
wahrscheinlich so lange
was für dich ja dann interessant wäre, die haben nur Chor, also nur Gesang. Mhm. Die Songs, die gehen auch unglaublich. Es geht auch ohne Instrumente, klingen also die Sachen gut.
Nur die Gesangsspur haben
wir. Ja, nur die Gesangsspur.
Ja.
Ist unglaublich. Ne, deswegen ist die Box eigentlich zu empfehlen. Und die kam auch, alle paar Jahre kommt dann mal wieder raus. Diesmal war 60 Jahre, ich glaube, dieselbe Box. Natürlich jetzt nicht, aber dann...
Aber die ist von 97, die du hast.
Ja.
Die sieht ja nagelneu aus. Also bis auf den Look, aber der Look ist ja übernommen worden von der Platte.
Ja, so ungefähr, ne?
Also
Pets, ja, die Platte
Beach
selber.
Beach Boys, nee. Pets, Sound Sessions. Nee, ich meine den Stil von der Schrift und so.
Ja, ja, das stimmt. Aber das Foto haben sie weggelassen.
Ja, das Foto haben sie weggelassen. Nee, aber...
Das ist auch, der Foto ist auch ein der größten Kritikpunkte von Leuten.
Das Foto von dem, achso, dass das nicht drauf ist.
Nee, dass er, dieses Foto von dem Original-LP, warum die das gemacht haben mit den Ziegen. Also, die hätten viel lieber
die Hunde nehmen sollen, die beiden.
Zum Beispiel, oder überhaupt ganz was anderes nehmen sollen.
Ja.
Wo man richtig so, aber ist egal, es ist passiert. Ne.
Okay, dann kam, also das Album kam raus.
Album kam raus.
War nicht so der große Erfolg in den USA.
Ich muss mal ganz kurz noch sagen, das Album selber, es ist auch verrückt, das gab es nur in Mono. Obwohl 66 schon Stereo schon sehr verbreitet war.
Mhm.
Und du kannst dir vorstellen,
dass sie eigentlich angeboten hätte mit dem ganzen Instrumental-Großding,
ja,
da in Stereo zu machen.
Wenn du jetzt in Stereo hast, kannst du den ganzen Chor und die ganzen, hast du ein viel größeres Spektrum und, ja, und viel größere Weite. Also das gab es nur in einem, Anführungsstrichen, muffigen Mono.
Mhm.
Und dann natürlich wurden die Sachen dann auch, das nicht Stereo, sondern hieß dann Duophonik. Ist aber eigentlich auch Mono. Da wird dann
du hast ja zwei Boxen.
Du hast zwei Boxen und in einer Box, ich weiß ja nicht genau, wie es genau funktioniert, wird der Bass ein bisschen lauter und ein Bass ein bisschen leiser, okay, und so. Irgendwie so.
Mit dem Equalizer wahrscheinlich.
Ja, irgendwie sowas irgendwie gemacht. Ja. Ist aber kein richtiges Stereo.
Ja.
Das lag aber auch daran, weil, wie ich schon mal sagte, Brian Wilson konnte nur auf ein Ohr hören.
Ja, kann er schlecht dann abmischen, also ne? Stereo abmischen wahrscheinlich,
ja,
hat sich gedacht.
Und
also zumindest mit
weil er ja sein Ding war, wollte er wahrscheinlich das.
Ja, okay, verstehe ich, ja.
Und man muss immer dazu sagen, damals die Anlagen waren auch noch nicht so gut. Wenn du als Jugendlicher hast du auch eh nur diesen tragbaren Plattenspieler gehabt, da war es auch nicht so schlimm.
Und
Radio war ja auch noch Mono.
Und man muss ja auch dazu sagen, die Beatles, die haben ja auch ihre Mono-Version selber dann entschieden. Und Stereo haben sie ja jemand anders machen lassen. Und wir reden ja über Brian Wilson,
ja,
der wollte ja den Beatles.
Ja, nee, auf jeden Fall gibt es nur, und das wollte ich noch, deshalb, ich komme deshalb da drauf, weil auf dieser Pet Sound Session haben sie zum ersten Mal versucht, einen Stereo-Mix zu machen.
Mhm.
Vorher ging es halt irgendwie gar nicht. Aber ab den 90er Jahren, so mit diesen digital, mit CDs und so weiter, konnte man schon ein bisschen mehr rum, an den Bändern schon ein bisschen mehr rumbasteln.
Mhm.
Es ist natürlich jetzt hier, klingt sehr gut, aber man muss dazu sagen, es ist viel verloren gegangen, weil manche Spuren, die sind einfach mal weg. Wenn die jetzt, ich weiß nicht, warum das so ist, aber die mussten teilweise, muss halt irgendwie kenne mich da jetzt auch nicht so mit aus mit dem Mixen, aber wenn man jetzt Mono wieder zurück in Stereo, das klingt nicht so, als wenn er jetzt von vornherein Stereo gewesen ist.
Mhm.
Weil sind einige Sachen drauf, die da muss, da fehlt eine Gesangsspuren fehlen manchmal.
Mhm.
Zum Beispiel jetzt hier ein ganz drastisch ist, Wouldn't It Be Nice, in eine Bridge singt der Mike Love.
Mhm.
In der Originalversion.
Mhm.
Und im Stereo ist die nicht. Und was haben die dann gemacht? Dann haben die einfach von einem anderen Outtake die Stimme reingesetzt. Damit das nicht verloren gegangen ist, der Gesang. Also ganz komisch. Vielleicht weiß jemand anders mehr, warum das so ist.
Ja.
Mittlerweile ist das aber Jahre später, dann war dann 40 Jahre Pet Sounds, glaube ich, auch das Stereo-Album stand extra drauf, jetzt mit Originalstimmen und so weiter. Aber ist egal.
Also, Album kam raus?
Album, erstmal mussten die mit den Bändern jetzt zu den obersten Plattenbossen gehen.
Das war derselbe Typ vom Stil her wie der bei Queen, der gesagt hat, nee, ich möchte das Lied mit dem Auto haben.
Genau so. Die sind ja immer nur auf Verkaufen. Das soll sie verkaufen, weil die waren auch schon da nicht begeistert von. Wo ist denn die Single? Ne?
Wo ist denn der Surfsound?
Ja, so ungefähr. Wo ist denn der Hit? Wo ist der Hit da drauf?
Wo sind die Oculus Rift Brillen? Okay.
Ja, den Hit haben wir. Aber dann, okay, ich habe eine Idee. Wir hauen den Sloop John B. drauf. Den Nummer 1 Hit. Vom Januar, Februar, was weiß ich, wann das war. Wir können schon froh sein, dass die Barbara eh noch drauf gekommen ist. Das war nämlich auch noch ganz kurz die Geschichte. Der ist ja angefangen Ende 65 oder sowas damit.
Mhm.
Oder vielleicht schon November oder Oktober 65 mit dem Album angefangen. Und zum Weihnachtsgeschäft fehlt dann eine LP. War halt so, ne? Ja, was machen sie? Ich habe eine Idee, einer hat die Idee gehabt, wir machen einfach ein Party-Album. Also ganz einfache. Man kann sagen, Beach Boys Unplugged. Und die war so ein Riesenerfolg geworden, die Platte. Barbara Ann ist von der, LP ausgekoppelt worden, war überall Nummer 1. Ne? Und dann kommt das. Kann man sich vorstellen.
Ja, ja.
Barbara Ann ist gut gelaufen. Warum machst du jetzt auch mal jetzt wieder sowas?
Ja.
Das ist ja tödlich, in Anführungsstrichen.
Warum machst du jetzt sowas? Ja. Nee, nicht wieder, sondern warum machst du jetzt
sowas? Oder warum machst du denn jetzt sowas? Warum machst du denn nicht nur zweites Barbara Ann oder so?
Ja. Ne? Er hat doch bestimmt noch eine Schwester.
Dann ist natürlich, ja, okay, haben dann doch rausgebracht. Aber um sicher zu gehen, was natürlich total tödlich war, bringen die fast zur gleichen Zeit ein Best-of raus von Beach Boys.
Okay.
Und dann wundern die sich in Amerika, wie gesagt, wir sind in Amerika, dann wundern sich in Amerika, dass das Album nicht so gut gelaufen ist.
Ja.
Denn man hatte auch nicht so viel Geld, sagen
wir mal, Teenager. Du hast den Leuten ja vor der Nase gehalten dadurch, das klingt anders als die Beach Boys, wie ihr sie kennt.
Genau.
Also richtig. Also,
lass die Finger davon, so ungefähr, genau. Lass die Finger davon und kauf lieber das Best-of.
Genau, dann müsst ihr die Platte nicht so oft wechseln. Dann,
ja, irgendwie so. Aber nichtsdestotrotz, in England und sogar in Deutschland ist die, waren die sehr hoch, die Platte in den Hitparaden. Vor allem auch der Song My God Only Knows. Da gab es auch noch Schwierigkeiten, weil das Wort Gott in der Titelzeile ist.
Mhm.
Also gab es fast nur Schwierigkeiten mit der Platte. Aber weil die in England so bekannt, also so beliebt waren, die Beach Boys zu der Zeit, ich weiß nicht, da gab es immer so. Von so Zeitschriften, die haben glaube ich 2, 3 Musikzeitschriften, so wie hier die Bravo, haben die sogar die Beatles geschlagen 1966. Mhm. Ja, aufgrund Barbara Allen war Nummer 1, dann Sloop John B.
Und dann hat er sich dann dem Plattenproduzenten gebeugt für die nächste Platte und hat dann gesagt, okay, komm, dann machen wir wieder Surfmusik.
Nee, hat er sie eigentlich auch nicht, weil dann kam nämlich.
Hätte ich dann auch nicht gemacht, wenn mit so einer Marketingstrategie ankommt.
Weil dann kam nämlich der Verrückteste, muss man dazu sagen, er ist aber zu der Zeit schon damit angefangen. Der größte Hit von 66, muss man wirklich sagen, war ja Good Vibrations von Beach Boys.
Ja.
Das Hammerlied mit den 4, 5 Teilen und den zurückspulenden Bändern. Und es gibt da so ein schönes Beispiel. Heutzutage wär der Song in einem Guss durchgegangen, durch die ganzen Digital- und Computer und so weiter, was man hat. Das heißt, in den 80er Jahren wäre das schon kein Problem mehr gewesen.
Ja.
Aber er musste wirklich das er kam dann in, das Ding ist so kompliziert mit Mellotron und so weiter.
Mhm.
Er brauchte praktisch für den einen Song über 10, 12 Tonbänder. Jede Spur einzeln auf ein Tonband und da musste dann zusammengemixt werden und so weiter. Also der saß da an einem Lied fast 3, 4 Monate dran.
Mhm.
Und haben da auch schon gesagt, bist du verrückt? An einem Lied, wie lange willst du da rumbasteln? Aber das wurde dann Ende 66 dann der Superhit. Also weltweit, Good Vibrations.
Mhm.
Kennst du vielleicht auch noch, ne?
Ja, ja, klar.
Also, da hat er sich noch nicht, weil heißt ja immer, der ist daran zerbrochen und so weiter, aber da war es immer noch nicht gewesen. Und dann, das war dann gut. Und dann kam dann die Idee, das war da ein bisschen, Anführungsstrichen, tödlich. Da haben ja die Beatles mit Revolver. War natürlich auch wieder eine ganz andere Schiene gewesen.
Mhm.
Und da wollte er auch wieder gegenhalten, der Brian Wilson. Dann kam er auf die Idee mit dem Album Smile. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ist eine andere Geschichte, für damit, andermal.
Für andermal vielleicht, weil das ist damals, da war immer so ein Mythos drum, monatelang rumgefeilt an verschiedenen Liedern. Da sollte ein Konzeptalbum werden und so weiter. Aber ist irgendwie auch nicht zu Ende gekommen.
Okay.
War auch sehr kompliziert.
Ja, dann würde ich mal sagen.
Daran sollte er, ist er sehr wahrscheinlich zerbrochen, aber ja, man weiß es auch nicht.
Eine eigene Folge werden, Papa. Da musst du deine Bücherkram, deine Plattenkram und dann.
Ne, das war immer so ein Mysterium gewesen, dieses Album Smile. Dann hatten die dann auch so ein paar Ideen, den Song Heroes and Villains, der ist dann auch so gekoppelt worden. Das war dann so ein Vorabgeschmack von denen. Da war schon sehr kompliziert. Obwohl, gut, Vibrations war ja auch nicht ohne.
Ja. Okay, aber dann passt das ja, dann wenn wir sagen, okay, dann sehen wir irgendwann die Beach Boys zurück. Dann wird wieder zurückgebeacht oder so, ich weiß nicht.
Und noch irgendwas vergessen zu sagen zu dem Album.
Wie hießen denn die Hunde, die beiden?
Einer hieß Banana, glaube ich.
Ich habe den anderen jetzt auch nicht gemerkt. Du hast ja einmal kurz rausgesucht am Anfang, weil die feste Überzeugung war, dass sie Pat heißen, bis ich dir gesagt habe, ja, Pat ist Haustier.
Ja. So. Aber wie gesagt, es gibt 3 Sachen. Einmal mit den Haustieren, dann die Lieblingsmusik und so weiter. den Namen, aber ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall war das ein bahnbrechendes Album damals. Muss ich auch, wie gesagt, zurück in den 1966. Welche Band hat schon nur Studiomusiker gehabt?
Ja, aber ist ja trotzdem ganz passend, weil dann lassen wir euch raus in die Sommerferien mit den sommerlichsten, mit der sommerlichsten Band überhaupt, mit den Beach Boys, auch wenn das Album da mit den Surfmusik nichts zu tun hat, aber wie gesagt, es sind sehr schöne Songs dabei auf jeden Fall. Und ja, wir verabschieden uns euch ins Ferienprogramm. Wir sind aber trotzdem immer für euch da. Ihr könnt uns erreichen auf unsere Social Media Accounts @papas.musikgeschichten oder direkt per Mail papas-musikgeschichten@gmx.de. Lasst auch gerne 5 Sterne da, damit wir in die neue Staffel direkt mit einem Smile auftauchen können. Aber es ist jetzt kein Hinweis auf die erste Folge der nächsten Staffel. Ich glaube, denn das können wir schon mal verraten. Wenn alles gut läuft, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann kommen wir in die neue Staffel mit einem Gast rein. Staffel 4, also direkt mit nach langer Zeit wieder mit Gästebesuch dabei. Und wenn ihr nicht genug von uns bekommt, wir haben ein Ferienprogramm für euch aufgestellt.
Stimmt, mit Plattentipps.
Genau, wir haben ganze 2 Folgen sogar. Ich glaube, das können wir mittlerweile verraten. Mit Plattentipps für euch, weil wir festgestellt haben, mit den beiden oder mit den 4 Alben, die wir zusammengestellt hatten, das reicht nicht. Wir haben nochmal mehr. Und noch eine Spezialfolge für euch. Außerdem, wenn diese Folge erscheint, dann kann es sein, dass am nächsten Tag schon, ich glaube, die veröffentlichen sonntags, ich bin mir nicht ganz sicher, wir auch zu Gast sind bei den Rückspulhelden. Also bei Doc Jansi, Marcel McFly und Einstein, beziehungsweise Nele. Die haben uns eingeladen, über 70er Jahre Sommerhits zu sprechen.
Ja, stimmt, ja.
Und Papa und ich, wir haben uns gerade ein paar ganz besondere Sommerhits rausgesucht. Also hört da auf jeden Fall auch rein. Ich war letztens zu Gast bei Jansi, aber bei seinem anderen Podcast, bei Gefühlsecht, die Podcast-Show mit Tali zusammen, seiner Podcast-Partnerin bei diesem Podcast. Da haben wir über Lampenfieber geredet. Da könnt ihr auch noch reinhören. Das heißt also, wenn ihr es taktisch plant, dann ist es so, als wären wir nie weg gewesen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die vergangene Staffel. Wir melden uns Ende September für die Staffel 4 zurück. Und bis dahin machen wir Ferien.
Ja.
Programm.
Bis dahin.
Ciao. Tschüss.